Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich heiße Julia Lai und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Ausgabe dieses Podcasts, in der wir heute davon hören werden, wie Menschen die Sonne verehren. Nächsten Mittwoch, am 21. Juni, ist nämlich der Tag der Sommersonnenwende, also der längste Tag des Jahres. Und etwa die vorchristlichen Kelten und Germanen haben diesen Tag groß gefeiert. Denn die Sonne lässt alles Leben entstehen, kann es aber auch vernichten und wurde und wird deshalb in vielen Kulturen bis heute angebetet und gefürchtet. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich auch dieser Podcast. Wir schlagen einen großen Bogen von den alten Ägyptern bis hin zu heutigen Rechtsradikalen. Für die ist nämlich seit den 1990er Jahren die sogenannte schwarze Sonne zu einem wichtigen Erkennungssymbol geworden. Doch anfangen wollen wir also im alten Ägypten. Dort wurde zur Zeit des Pharao Echnaton ein richtiger Sonnenkult geschaffen, rund um den Sonnengott Aton. Und warum gerade die Sonne den Ägyptern so wichtig war, erklärt die Leiterin der Mannheimer Ägyptenausstellung, Gabriele Pieke.
Die Sonne reist über den Horizont, sie ist am Tag zu sehen, aber nachts, hat man sich vorgestellt, reist sie durch die Unterwelt. Und so ist das Schicksal der Sonne tatsächlich ganz zutiefst verbunden mit dem Leben der Menschen. Und das Schlimmste für den Ägypter war tatsächlich, dass die Sonne im Lauf unterbrochen wird. Und das ist halt das, was man verhindern wollte durch Anbetung, durch Tempeldarstellungen, aber auch sogenannte Jenseitsführer dann in den Gräbern im Tal der Könige.
Was es mit den sogenannten Jenseitsführern auf sich hat, dazu erfahren Sie gleich mehr. Bis zu 360 Sonnentage im Jahr. Damit wird für das Reiseland Ägypten geworben. Und wie die Sonne dort schon vor Jahrtausenden als lebensspendende Kraft verehrt wurde, können sich die Urlauber dort auch gleich anschauen. In den gut erhaltenen Tempeln der Pharaonenzeit. Die bedeutendste Gottheit im alten Ägypten kennt jeder aus dem Kreuzworträtsel. Na, wissen Sie es? Nur zwei Buchstaben? Genau, Ra oder auch Re, wie die deutschsprachige Ägyptologie sagt. Aber in der Zeit von Pharao Echnaton, vor gut 3300 Jahren, wurde noch ein anderer Sonnengott verehrt, nämlich Aton. Der Aton-Kult stellte einen historischen Wendepunkt dar. Mit ihm sollte nämlich nur noch ein einziger Gott angebetet werden. Aber warum? Und war das wirklich, wie oft behauptet wird, die erste Form des Monotheismus? Cornelia Wegerhoff hat das für uns in Erfahrung gebracht. Und sie musste gar nicht so weit dafür reisen.
Geheimnisvolle Götter, mächtige Pharaonen. Aus allen Richtungen blicken sie einen an. In Form von Statuen oder von Reliefs herab, schon vor Jahrtausenden in Stein gemeißelt, von den alten Ägyptern. Die Herrschenden sind mit den immer gleichen Insignien der Macht dargestellt, mit der Doppelkrone als Symbol für Ober- und Unterägypten, mit königlichem Bart und Zepter. Aber die zahlreichen Götter sind so verschieden, dass die wichtigsten hier in der Mannheimer Ägyptenausstellung eigens vor einer Erklärtafel aufgereiht wurden. Der Gott, den wir suchen, fehlt allerdings.
Aton ist hier nicht dabei, weil er einfach gar nicht so dargestellt wird wie andere Götter. Wir sehen ja hier Figuren, Darstellungen als Tier oder als Mensch oder als Mischgestalt. Und in dieser Gestalt wird Aton nicht verehrt.
Sagt Gabriele Pieke, die Leiterin der altägyptischen Sammlung.
Der Aton ist in vieler Hinsicht besonders. Der schwebt so ein bisschen über den Dingen, wortwörtlich, denn er ist ja sehr eng verbunden auch mit der Sonne. Er stellt ja im Prinzip auch die Kraft der Sonne dar. Und er wird dargestellt als eine Scheibe mit Armen, die sozusagen dann ihren Segen und ihren Schutz auf das Leben der Menschen bringen. Aber eine Statue, wie wir sie von anderen Göttern kennen, hat Aton nicht.
Dafür geht im Ausstellungssaal regelrecht die Sonne auf, lässt den Himmel über dem Niltal azurblau leuchten. Auf einer Panoramawand im Museum der Weltkulturen, das zu den Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museen gehört. So können sich die Ausstellungsgäste zumindest in Gedanken nach Ägypten versetzen.
Die Sonne reist über den Horizont, sie ist am Tag zu sehen, aber nachts, hat man sich vorgestellt, reist sie durch die Unterwelt. Und so ist das Schicksal der Sonne tatsächlich ganz zutiefst verbunden mit dem Leben der Menschen. Und das Schlimmste für den Ägypter war tatsächlich, dass die Sonne im Lauf unterbrochen wird. Und das ist halt das, was man verhindern wollte durch Anbetung, durch Tempeldarstellungen, aber auch sogenannte Jenseitsführer dann in den Gräbern im Tal der Könige.
Letzteres waren spezielle Texte an den Wänden königlicher Gräber. Bereits im 3. Jahrtausend vor Christus wurde der ägyptische Sonnengott Re verehrt. Er ist zum Beispiel auch auf einem Relief dargestellt, das von einem Leipziger Forschungsteam in Kairo ausgegraben wurde, dort, wo sich einst die antike Sonnenstadt Heliopolis befand. In Mannheim steht eine Kopie.
Und dort verehrt man eben den Sonnengott Re, der dargestellt ist ganz häufig als Mensch mit einem Falkenkopf, also ein himmlisches Wesen, was oben am Horizont ist. Und gerne trägt er noch eine Sonnenscheibe oben auf dem Kopf.
Genau diese Sonnenscheibe wurde Aton genannt. Und in der 18. Dynastie, unter der Herrschaft von König Echnaton, stieg Aton dann überraschend zum Sonnengott auf, quasi als Weiterentwicklung des Re, erklärt Gabriele Pieke.
König Echnaton ist ein wirklich sehr besonderer Herrscher der ägyptischen Geschichte. Er ist verbunden mit dem Umwälzen der Religion. Wir haben gerade schon gehört, es gibt ganz, ganz viele Götter in Ägypten. Die Regentschaft des Echnaton ist aber geprägt davon, dass er sich sehr fokussiert auf den Gott Aton.
Dafür hat sich der Pharao sogar selbst umgenannt. Eigentlich hieß er Amenophis IV., aber er legte seinen Namen ab, um sich fortan Echnaton, der der Aton dient, zu nennen. Ein spektakulärer Bruch mit dem königlichen Erbe.
Es gibt halt viele Spekulationen darum. Man kann aber auch vermuten, dass es auch was mit Politik und Macht zu tun hatte.
Denn für die ägyptische Priesterschaft, die zu jener Zeit vor allem den Gott Amun anbetete, war Echnatons Kurswechsel ein Schlag ins Gesicht.
Denn die Priesterschaft, insbesondere des Amun, im ganzen Land mit Tempeln versehen, war auch ein gewisser Staat im Staat.
Und das konnte Echnaton nicht gefallen.
Stattdessen führt er was ein, was man sehr gerne auch als Personenkult bezeichnen kann. Denn tatsächlich kann der Einzelne, Gläubige, nicht Aton selber anbeten, der betet eigentlich das Königspaar an, nämlich Echnaton und seine Frau Nofretete. Die beiden sind die einzigen, die direkten Kontakt haben, direkten Draht zum Gott.
Die vorher so einflussreichen Priester waren damit außen vor und in weiten Teilen religiös und politisch entmachtet.
Der Tempel in Karnak zum Beispiel, das Hauptzentrum, wird geschlossen. Die Inschriften des Amun werden ausgehackt. Und Echnaton gründet ja auch eine neue Hauptstadt für ca. 30.000 Menschen, die dann da irgendwann leben. Und dort werden neue Tempel errichtet, die dem Aton geweiht sind. Man baut Villen, Paläste, Gärten, neue Gräber. Also mit unglaublichem Aufwand wird etwas Neues geschaffen und man versucht, anderes auszuradieren.
Amarna heißt die neue Hauptstadt, die um 1340 vor Christus entstand, berühmt geworden durch den Fund der Büste Nofretetes und anderer herausragender Kunstgegenstände. In den Gräbern dort ist in Hieroglyphen auch der große Sonnenhymnus des Echnaton eingemeißelt, eine literarische Huldigung des Gottes Aton.
Schön erscheinst du im Lichtland des Himmels, du lebende Sonne, Ursprung des Lebens. Du bist aufgegangen im östlichen Lichtland und du hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Gehst du unter im westlichen Lichtland, ist die Erde in Finsternis, in der Verfassung des Todes.
Selbst Echnaton und seine Gemahlin bringen deshalb Opfergaben dar. Dargestellt auf einem Steinblock aus Amarna mit ganzen Rinderkeulen, aber auch mit filigranen Lotusblüten. Doch ist all das tatsächlich, wie von manchen behauptet, der Ausgangspunkt des Monotheismus? Diese Auffassung ist wissenschaftlich weitgehend überholt, stellt die Ägyptologin Gabriele Pieke abschließend klar.
In älteren Büchern kann man das noch lesen, dass es die erste monotheistische Religion der Welt ist, im Prinzip eingeführt von einem König. Mittlerweile ist man so ein bisschen abgerückt, deswegen, weil man halt auch in Amarna tatsächlich kleine Figuren von anderen Göttern gefunden hat, in den Häusern.
Sicher ist sicher, dachten sich die alten Ägypter augenscheinlich und pflegten weiter ihr spirituelles Erbe.
Aber wir wissen auch, dass andere wichtige Gottheiten wie Maat, das Prinzip der Wahrheit, der Gerechtigkeit, dass die Kronengöttinnen weiter verehrt werden, dass aber auch der große Gott Thoth zum Beispiel, der Gott des Mondes, der Weisheit, der Schrift, quasi so einen Steinwurf entfernt einfach über den Nil rüber von Amarna tatsächlich einen Tempel hatten, der auch nicht geschlossen wurde. Also man kann eigentlich nicht mehr von Monotheismus reden, sondern von einer Religion, die sich sehr fokussiert auf eine Gottheit, die anderen so ein bisschen in den Schatten drängt, aber tatsächlich nicht einen Gottheit nur alleine kennt.
Und schon der mutmaßliche Sohn von Echnaton und Nofretete kehrte Amarna den Rücken und zum althergebrachten Glauben zurück. Sein Name? Tutanchamun, was so viel heißt wie das lebendige Abbild des Gottes Amun.
Ägypten, Land der Unsterblichkeit. Diese Dauerausstellung bringt einen also auch ohne Flugreise zu den Göttern der Pharaonenzeit. Zu sehen ist sie in Mannheim in den Reichsengelhorn-Museen, genauer gesagt im Museum Weltkulturen. Die Anbetung des Sonnengottes Aton wurde den Ägyptern ja eher von oben verordnet, vom Pharao. Anders war das mit dem Gott Mithras, dem römischen Äquivalent zu Aton. Der wurde, so zumindest eine Theorie, entweder von Soldaten oder von Piraten aus dem persischen Orient ins Römische Reich importiert. Das geschah im 1. Jahrhundert nach Christus und Mithras fand damals direkt eine Menge begeisterte Anhänger. Vom Schwarzen Meer bis nach Germanien soll er verehrt worden sein. Und tatsächlich haben Forscher erst vor 2 Monaten in Trier bei Ausgrabungen eine alte Mithras-Kultstätte entdeckt. Christian Berndt berichtet über einen Kult, der heute fast vergessen ist, von dem aber einiges im Christentum weiterlebt.
Sie bezeichnen Mithras als einen Sonnengott, aber seine Mysterien feiern sie in verborgenen Grotten, sodass sie in schmutziger Schauerlichkeit der Nacht die Schönheit des hellen Lichts meiden.
So schilderte im 4. Jahrhundert der römische Autor Maternus den Mithras-Kult. Der christliche Schriftsteller Tertullian war der Ansicht, der Kult werde vom Teufel geleitet. Und der christliche Autor Ambrosiaster schrieb, mit schaurigen Beleuchtungstricks würden barbarische Priester die Gläubigen täuschen.
Man sieht in der Höhle etwas anderes, als wirklich ist. Etwas, das durch verführerischen Trug bewirkt wird.
Tatsächlich feierten die Mithras-Anhänger ihren Kult in Höhlen. Denn gerade im Dunkeln konnte der Sonnengott symbolisch umso strahlender hervortreten. In Städten, wo es keine natürlichen Grotten gab, wurde der Kultraum in der Regel vertieft angelegt. Eine besondere Atmosphäre erzeugte die flackernde Beleuchtung. Öllampen hinter den Kultfiguren mit auffallend großen Augen ließen diese geradezu lebendig wirken. Lange hieß es in der Forschung, dass der mystische Kult aus der Verehrung des indo-iranischen Gottes Mithra hervorgegangen und von Soldaten aus dem Orient ins Römische Reich importiert worden sei. Heute geht man davon aus, dass der Mithras-Kult in Rom oder Ostia entstanden ist. Im 1. Jahrhundert nach Christus verbreitete er sich im gesamten Römischen Reich, vom Schwarzen Meer bis zum heutigen Frankfurt. Es war eine Zeit, in der ständig neue Kulte entstanden. Im Prinzip gehörte jeder Römer einem Kult an.
Der allgemeine, am meisten anerkannte Kult war natürlich der des Jupiter, des Staatsgottes. Vor allen Dingen spielte eine große Rolle der Kaiserkult. Der lebende Kaiser wurde als Gott verehrt und dem folgten vermutlich 90% bis noch mehr der Bevölkerung.
Dabei schlossen sich, so der Althistoriker und Experte des Mithras-Kultes, Manfred Klaus, die Kulte nicht gegenseitig aus. Man konnte zugleich dem Kaiserkult, dem Isis und dem Mithras-Kult huldigen. Schätzungsweise 5% der Bevölkerung im Römischen Reich hingen dem Mithras-Kult an. Nicht jeder Römer konnte die Zeit aufbringen, regelmäßig an Kultzeremonien teilzunehmen. Die Opfergaben rangierten von exklusiv bis günstig.
Das einfachste Opfer, was man einem Gott gegenüber bringen konnte, und das war auch das preiswerteste, man warf ihm einen Handkuss zu. Das konnte jeder sich leisten.
Die Anhänger des Mithras setzten sich hauptsächlich aus dem Mittelstand zusammen. Bürger, Soldaten, auch Sklaven, die etwa als staatliche Verwalter über ein gewisses Einkommen verfügten und Freigelassene, die einen Großteil der Bevölkerung ausmachten. Frauen waren nicht zugelassen, aber Kulte nur für Frauen oder Männer waren üblich in Rom. Der Mithras-Kult war eine Aufsteigerreligion und fungierte als effektives Netzwerk. Dazu trug auch die überschaubare Zahl von nur 30 bis 40 Mitgliedern pro Gemeinde bei. Zwar wurden die Riten vor Außenstehenden geheim gehalten, aber die Mitgliedschaft und die Kultstätten waren ganz offiziell bekannt. Und anders als von den Christen behauptet, war die Mithras-Religion kein obskurer Satanskult, sondern staatlich anerkannt.
Der römische Staat hat großen Wert darauf gelegt, dass die Religiosität nicht ins Chaos mündet. Wenn man einen solchen Kult, sagen wir mal, geschaffen hat, dann musste man ihn auch anmelden. Er musste staatlich überwacht sein.
Erstmals verbot der Senat 186 vor Christus einen Kult, den des Weingottes Bacchus. Dessen Anhänger hatten in der Öffentlichkeit so ausschweifende Orgien gefeiert, dass die öffentliche Ordnung gefährdet schien. Glauben und Verkündigung konnten aus Sicht des Staates gefährlich werden.
bekannter Fall ist, jemand drohte, der Weltuntergang sei nahe. Der Weltuntergang kommt, wenn von einem bestimmten Baum in Rom ein Storch herunterfliegt. Und er hat sich dann als Storch verkleidet und ist dann runtergesprungen. Und das erzeugt natürlich in einer Welt, die sehr leichtgläubig ist, Panik. Und den haben sie dann auch entsprechend bestraft.
Der Mithraskult allerdings war betont staatstragend. Der Kaiser wurde in die Gebete mit einbezogen. Im Zentrum des Kultes stand die Erzählung des Gottes Mithras, wie er auf einem Stier reitet und diesen dabei erdolcht. Es ging hier allerdings nicht um den Tötungsakt, sondern um eine Verwandlung. Auf den Reliefs sieht man, wie aus der Wunde des Stieres Weintrauben wachsen. Aus dem Tod Leben erschaffen, das war das zentrale Motiv aller Sonnenkulte. Die Anbetung der Sonne als allmächtige Gottheit war in der Antike vom Vorderen Orient in den Westen eingedrungen und hatte während der Kaiserzeit das gesamte Römische Reich erobert.
Hinzu kam, dass auch in der Philosophie die Sonne immer mehr zum Urheber allen Lebens geworden ist. Und dann kam eben auch hinzu, dass die römischen Kaiser die Sonne herausgestellt haben. Sie haben sich als Sonne herausgestellt. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass der Mithraskult noch attraktiver wurde.
Zentrum der Zeremonie war das gemeinsame Mahl. Gleichzeitig hatten die Riten etwas Rauschhaftes. Als Neuling wurde man nackt mit verbundenen Augen in den Kultraum geführt. Es gab 7 Priestergrade, unter anderem Rabe und Löwe. Die Priester trugen bei den Zeremonien entsprechende Tiermasken und man ahmte laut Tiergeräusche nach bis zur Bewusstlosigkeit. Dem Erfolg des Mithraskultes konnte auch die Anerkennung des Christentums als Staatsreligion im Jahr 311 nichts anhaben. Aber anders als die heidnischen Kulte verfolgten die Christen einen Alleinvertretungsanspruch. Christliche Autoren wie Tertullian agitierten gegen den Mithraskult und erfanden Geschichten über grausige Aufnahmeriten.
Die Züchtigungen sollen sich auf die Anzahl von 80 belaufen. Der Bewerber muss sie der Reihe nach ablegen. Zuerst lange durch ein großes Gewässer schwimmen, sich ins Feuer stürzen, in der Wüste leben und fasten und all diese Dinge, bis er die 80 Prüfungen abgelegt hat.
Nichts davon stimmte, aber was die Christen am Mithraskult besonders störte, war die Ähnlichkeit der Riten, etwa beim Abendmahl. Wie bei den Christen stellte man auch im Mithraskult durch gemeinsames Speisen eine direkte Verbindung zur Gottheit her. Tertullian behauptete, die Mithras-Anhänger würden christliche Riten nachahmen.
Die Rolle des Teufels besteht in der Verdrehung der Wahrheit, indem er sogar die göttlichen Sakramente in seinen Götzenmysterien nachäfft.
Doch von Nachahmung konnte keine Rede sein. Zeremonien wie das gemeinsame Mahl gehörten zu den allgemeinen Plätzen antiker Kulte. Dagegen übernahmen die Christen heidnische Traditionen. Aus dem Geburtstag des Sonnengottes am 25. Dezember machten sie einfach den Geburtstag Christi. Der Sonnenkult war so übermächtig, dass auch die Christen nicht auf ihn verzichten konnten.
Als Christus starb, da verfinsterte sich die Sonne. Das heißt also, schon in den frühesten Anfängen ist Christus Sonne. Um diesen Sonnengott kam man nicht herum in der Antike, wenn man so will. Christus ist dann die Sonne der Gerechtigkeit, die wahre Sonne und so weiter und so weiter.
In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts begann die gewaltsame Bekämpfung der heidnischen Kulte durch die christlichen Kaiser. Bereits im 5. Jahrhundert war der Mithraskult fast vollständig verschwunden. Vermutlich fiel den Mithrasgläubigen der Anschluss ans Christentum relativ leicht. Nicht nur wegen ihrer Treue zum Kaiser, sondern auch weil die Christen heidnische Gepflogenheiten übernahmen, zum Beispiel die eigene Geburtstagsfeier.
Es war für die Christen in den ersten 2 Jahrhunderten strikt verpönt, überhaupt Geburtstag zu feiern. Nur bringen sie mal 5 bis 10 Millionen dazu, auf den schönen Geburtstag zu verzichten.
Die Mithras-Anhänger ließen sich integrieren. Aber noch Jahrhunderte später ärgerten sich Kirchenväter darüber, dass viele Christen morgens vor die Tür traten, um die Sonne anzubeten.
Auch die Mithras-Kultstätte in Trier soll übrigens erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus aufgegeben worden sein. Es scheint so, als hätte der Sonnengott Jesus noch eine ganze Weile Konkurrenz gemacht. Ganze 3-mal im Jahr können die Bauern in Indien ernten. Das hängt vor allem mit der Sonne zusammen, die dort, anders als bei uns, fast das ganze Jahr scheint. Doch das ist nicht nur positiv. Im Moment steht wegen des Klimawandels eher die destruktive Kraft der Sonne im Mittelpunkt. Und für dieses Problem werden ja viele Lösungsansätze diskutiert. In Indien sehen manche einen darin, sich wieder mehr auf die alten Götter zu besinnen. Etwa auf den Sonnengott Surya. Der ist tief in der indischen Kultur verwurzelt und wird bis heute angebetet. Antje Stiebitz hat ihn in seinem Tempel besucht.
Ja. Ramesh Nagar, ein Viertel im Nordwesten von Delhi. Im Surya Mandir bläst der Priester das Muschelhorn. Ein Zeichen dafür, dass die Aarti, die rituelle Verehrung der Götter, beginnt. Der Tempel beansprucht für sich, einer der ältesten Sonnentempel Indiens zu sein. Die Statue des Sonnengottes Surya ist in goldgelb gekleidet. Er sitzt auf einem Wagen, der von 7 Pferden gezogen wird.
Gott Surya existiert in allen Lebewesen in Form der Seele. Ob es sich um eine Pflanze, ein Tier oder den Menschen handelt. Der Sonnengott ist in jedem Samen enthalten, aus dem Leben entspringt. Sogar das Universum ist aus ihm hervorgegangen.
Erklärt Uday Kumar Jha. Der Sanskrit-Gelehrte forscht und lehrt am Motinath Sanskrit College. Das hat rund 1000 Studenten, liegt gleich nebenan und gehört zur Tempelstiftung. Die Menschen kommen hierher, erklärt der Gelehrte, wenn sie einen Kinderwunsch haben oder von Krankheiten geheilt werden wollen. Denn zahlreiche Mythen zeugen von den Wundern des Sonnengottes.
Eine der Geschichten erzählt von König Yayati und seiner Tochter Sukanya, die während sie spielte, unwissentlich einem heiligen Asketen Schaden zufügte. Daraufhin breitete sich in dem Königreich ihres Vaters eine Epidemie aus. Asketen und Astrologen rieten ihm, den Sonnengott zu verehren. Als der König das anordnete, wurden die Menschen wieder gesund.
Der strahlende Sonnengott findet bereits vor rund 1500 Jahren in der heiligen Schrift des Rigveda Erwähnung. Im Laufe der Jahrhunderte verschmilzt er dann mit verschiedenen anderen Gottheiten und taucht unter zahlreichen Namen auf, etwa Aditya, Ravi oder Savitre. In Konark im Bundesstaat Odisha steht der wohl bekannteste Sonnentempel aus dem 11. Jahrhundert. Ab dem 13. Jahrhundert nahm die Bedeutung des glanzvollen Surya dann ab. Dennoch ist er einer der wenigen vedischen Götter, die bis heute verehrt werden. Und er ist engstens mit den Morgenritualen der Hindus verknüpft. Das bekannte Gayatri-Mantra soll die Kraft der Sonne erwecken und Yogis grüßen den Gott, wenn sie die Yoga-Übung des Surya Namaskar durchführen. Außerdem gibt es zahlreiche indische Feste, die der Naturerscheinung gewidmet sind. Das Strahlen des Sonnengotts ist allerdings nicht immer und für alle positiv. Beispielsweise leidet seine Frau Saranyu, die Göttin der Wolken, unter dem Glanz ihres Gemahls. Eines Tages hat sie die Nase voll, verlässt ihn und hinterlässt ihm Chaya, die Göttin des Schattens. Die zerstörerische Seite Suryas zeigt sich auch in seinem Sohn Yama, dem Gott des Todes und Wächter des Südens. Denn anders als in den gemäßigten Breiten Europas, wo die Sonne meist mild ist und uns eher die Kälte des Winters existenziell bedroht, haben sich die Menschen in Indien schon immer gegen die Glut der Sonne schützen müssen. Und in Zeiten des Klimawandels und der Erderwärmung nimmt diese Bedrohung zu.
The mercury continues to climb in Delhi and a temperature of 39.9 degrees Celsius was recorded recently.
Die Quecksilbersäule steigt in Delhi weiter an. Kürzlich wurden Temperaturen von 39,9 Grad Celsius gemessen. Das indische Meteorologische Institut meldete, dass die Höchsttemperaturen 4,5 Grad über den normalen Werten liegen. Das Meteorologische Institut sagte für die westlichen Teile Indiens weitere starke Hitzewellen voraus.
Meldungen wie diese des TV-Senders India Today gehören in Indien beinahe schon zum Alltag. Der Klimawandel verschiebt nicht nur den jahreszeitlichen Rhythmus der Wetterphänomene auf dem Subkontinent, er verstärkt sie auch. Die steigenden Temperaturen schädigen die indische Wirtschaft und fordern zunehmend Todesopfer. Zurück im Surya-Tempel in Delhi. Der Priester Rahul Tiwari hat die abendliche Andacht gerade beendet und ist nun bereit für ein Gespräch.
Hautkrankheiten, bei denen sich weiße Punkte auf der Haut zeigen, Augenprobleme, Hitzewellen und Dürre machen den Menschen das Leben schwer. Sie sind Anzeichen dafür, dass der Sonnengott wütend ist.
Der Klimawandel, fährt der Priester fort, sei ein Zeichen dafür, dass die Menschen Sanatan Dharm vernachlässigten. Sanatan Dharm, das bedeutet so viel wie natürliche oder ewige Lebensart und wird immer wieder als Synonym für den Hinduismus verwendet. Der Mensch, erklärt der Priester, spiele mit der Natur und vernachlässige die religiösen Gesetze zugunsten der Wissenschaft. Lalit Suman hat bislang schweigend zugehört. Er ist der Verwalter der Tempelstiftung und von Kopf bis Fuß in die Farbe Safran gekleidet. Technische Spielereien wie Klimaanlagen oder Autos, erklärt der Tempelverwalter, machten unser Leben zwar komfortabler, schadeten aber der Umwelt. Er hofft auf göttliche Hilfe.
Jetzt kann uns nur noch der Sonnengott selbst Linderung vom Klimawandel verschaffen. Er kann nur mit Opfergaben zufriedengestellt werden, die man ihm durch das Feuerritual darbringt. Zudem müssen wir uns gegenseitig respektieren und uns als Geschwister begegnen. Wir sollten ein einfaches Leben führen und Wälder und Tiere schützen.
Ob sich Lalit Sumans Hoffnung auf die Milde des Sonnengotts erfüllen wird, wissen nur die Götter. Aber dass die Menschen nicht nur in Indien, sondern weltweit auf Konsum und Komfort zugunsten eines einfacheren Lebensstils verzichten werden, scheint momentan unwahrscheinlich. Im Surya-Tempel jedenfalls sind die letzten Mantren gesungen und die Gläubigen machen sich auf den Weg nach Hause.
Dem Surya Namaskar, also dem Sonnengruß im Yoga, werden übrigens wirklich jede Menge positive Auswirkungen nachgesagt. Die Gelenke würden dabei mobilisiert, die Bänder gedehnt, das Herz-Kreislauf-System trainiert. Dass er womöglich auch Einfluss auf den Klimawandel hat, war mir zumindest jetzt aber auch neu. Im alten Ägypten, im Römischen Reich und in Indien. In vielen Kulturen wurde und wird die Sonne verehrt und angebetet. Meist in Form eines personifizierten Gottes. Das mag jetzt alles weit weg klingen, tatsächlich gibt es aber auch hier und heute in Deutschland noch Menschen, die die Sonne oder eine Sonnensymbolik verehren. Zumindest eine Form dieser Sonnenverehrung ist allerdings ziemlich problematisch. Es sind vor allem Verschwörungsgläubige, Esoteriker und Rechtsextreme, die immer wieder zur Wewelsburg in Ostwestfalen pilgern. In einem Zimmer dieser Burg ist im Boden nämlich eine sogenannte schwarze Sonne eingelassen. Und viele glauben, dass die Nazis in diesem Raum okkulte Rituale gefeiert haben. Darüber, was an diesen Legenden dran ist, was es mit der schwarzen Sonne wirklich auf sich hat und wie sie mit rechten Pilgern umgeht, kann ich jetzt mit Kirsten John Stucke sprechen, der Leiterin des Kreismuseums Wewelsburg. Frau John Stucke, mussten Sie in diesem Monat auch schon Besucher wegen rechtsextremer Symboliken abweisen? Und wenn ja, was trugen die da für Zeichen?
Diesen Monat tatsächlich noch nicht. Die Sommersaison beginnt zwar jetzt, aber bis jetzt in diesem Monat hatten wir noch keine Vorfälle.
Aber sowas kommt ja doch häufiger mal vor, meine ich mich zu erinnern.
Genau, mehr oder weniger regelmäßig, dass wir Besucher haben, die mit einer entsprechenden Symbolik auf ihrer Kleidung zu uns kommen und dann in die Gedenkstätte gehen, um dann bis zur Wewelsburg zu kommen, in den sogenannten Obergruppenführersaal im Nordturm der Wewelsburg, in dem sich halt dieses Sonnenradmosaik befindet. Und das sind dann T-Shirts, die sie häufig tragen mit entsprechender Zahlen oder ja, Zeichensymbolik, die eben eindeutig in die rechtsextreme Szene hineindeuten. Es sind aber auch teilweise Esoteriker dabei, die, ich sag mal, früher in Wallegewändern kamen, heute völlig normal gekleidet sind, Mainstream-mäßig, dass man sie nicht unbedingt an der Kleidung erkennen kann, die dann aber dennoch einen esoterischen Hintergrund haben und eben auch in dem Nordturm vermeintliche, ja, energetische Kräfte verspüren.
Und wenn Sie jetzt die Leute auf ihre Symboliken ansprechen, die Sie da zum Beispiel auf der Kleidung tragen, sind die dann einsichtig oder kommt es da öfter zu Konflikten?
Teils, teils. Manche sehen das sofort ein und dann reicht es auch, wenn sie die T-Shirts umdrehen oder die Zeichen verdecken. Manche sind überhaupt nicht einsichtig und ja, beschweren sich dann auch manchmal in Form eines Leserbriefes oder eines Beschwerdebriefes an unseren Landrat. Und dann müssen wir das halt schlichten. Aber der Tenor bleibt dennoch, dass sie mit entsprechender Symbolik eben nicht an diesem Ort sich zeigen dürfen und eben diesen Ort nicht für sich besetzen dürfen.
Sie haben jetzt schon die Symbolik des Ortes angesprochen und ich würde gerne gleich noch mit Ihnen über die Geschichte auch dieser Burg sprechen. Aber erstmal interessiert es mich doch, noch mal genauer auf dieses Symbol der schwarzen Sonne zu blicken. Man kann sich das ja als so eine Art Sonnenrad vorstellen mit 12 Speichen, deren Enden jeweils so leicht versetzt sind. Es könnte aber auch als 3 übereinander gelegte Hakenkreuze interpretiert werden. Warum genau findet sich denn dieses Symbol in der Burg?
Warum das tatsächlich von der SS ausgesucht wurde, um es dort zu platzieren, das können wir Ihnen nicht sagen. Darüber gibt es gar keine Überlieferung und da hat uns auch nie jemand von den ehemaligen SS-Angehörigen etwas zu erzählt. Wir können aber sagen, dass dieses Zeichen als Sonnenrad ausgesucht wurde, ohne dass es damals während der NS-Zeit ja diese Bedeutung der schwarzen Sonne gehabt hätte, sondern für die SS war dieses Zeichen, soweit wie es uns eben selbst erzählt wurde, das Sonnenrad. Und ein Sonnenrad stand oder steht immer eigentlich für Energie, für Erfolg, für Licht. Und mit diesem Begriff der schwarzen Sonne hatte das damals eigentlich noch nichts zu tun.
Also eher ein Zeichen, das sich auf die germanisch-heidnische Vergangenheit Deutschlands bezieht, aus Sicht der SS vermutlich?
Genau, das kann man eigentlich so sagen. Also wir haben das recherchiert, woher dieses Zeichen unseres Erachtens kommt und können es halt belegen, dass wir es in die merowingische Kultur, 5. bis 7. Jahrhundert nach Christus, zurückführen können, so an der Wende zwischen heidnischer und christlicher Kultur und dass dort Frauen früher solche Sonnenradfibeln an ihrer Kleidung trugen. Und wir wissen auch, dass die Archäologen auf der Wewelsburg, die damals für die SS hier tätig waren, eben solche Motive auch kannten, weil das halt allgemein gültig bekannte Symbole und Fibeln waren. Und dass wir da eher von ausgehen, dass man eben aus dieser Idee heraus, dass es eben ein heidnisches Zeichen war, dass man dann halt dieses Symbol hier gewählt hat. Es war aber noch weit entfernt von schwarzer Sonne.
Damit man sich vielleicht auch diesen Ort noch mal ein bisschen besser vorstellen kann, über den wir da sprechen. Die Wewelsburg liegt ja südlich von Paderborn und sie wurde in ihrer heutigen Form im 17. Jahrhundert erbaut. Später dann eben, wie Sie schon angesprochen haben, von den Nazis genutzt und zum Teil auch umgebaut. Konkret war Heinrich Himmler da sehr wichtig, der Chef der SS. Der wollte sie nämlich zu einem zentralen Versammlungsort der SS machen. Und bis heute ranken sich ja ziemlich wilde Legenden darum, zumindest unter Rechtsextremen, was die Nazis in der Burg womöglich für Rituale veranstaltet haben sollen. Was sind denn da die Vorstellungen, mit denen Menschen aus dieser Szene zu Ihnen kommen? Und was weiß man eigentlich darüber, was die Nazis da wirklich gemacht haben?
Naja, wir können erstmal sagen, dass sie überhaupt gar keine Rituale hier durchgeführt haben. Das sind alles nachträgliche Interpretationen und Legenden, Geschichten, die dann gestrickt wurden, zum Teil auch von ehemaligen SS-Angehörigen. Wir können einfach sagen, die SS, Heinrich Himmler, wollte die Wewelsburg zu einem Versammlungsort für die höheren SS-Generäle ausbauen. Dafür ließ er hier ein Konzentrationslager errichten und die Häftlinge mussten an der Wewelsburg vor allem den Nordturm ausbauen und die Räumlichkeiten verändern. Die haben hier im Steinbruch gearbeitet und sind hier dann eben auch aufgrund der schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen hier auch gestorben oder eben auch an den Misshandlungen der SS. Das ist also erstmal auch für uns ein Ort der Gewalt an den Häftlingen und eben weit entfernt von irgendwelchen Ritualen, die hier einfach nicht stattgefunden haben, was aber immer wieder kolportiert wird. Das heißt, hier haben zunächst in den 30er Jahren Wissenschaftler gearbeitet, sind hier ihren Forschungen nachgegangen, Germanistik an, Forschung, viel Archäologie, alles solche Bereiche, mit denen man belegen wollte, dass das Germanentum eine besonders hohe Kulturstufe darstellen sollte. Und dann hat man wirklich auch Forschungsergebnisse gefälscht, damit man halt das Germanentum, auf das sich ja die SS dann auch berufen wollte, dann halt einfach etwas höherwertiger darstellen konnte. Das hat ja tatsächlich auf der Wewelsburg stattgefunden. Und Heinrich Himmler hat die Wewelsburg so ein bisschen so als Geheimsache verstanden. verstanden. Das wurde nicht großartig in der Presse breitgetreten. Das war schon sozusagen ein Ort, an dem er sich mit seiner SS versammeln wollte, ohne dass da Öffentlichkeit dabei war. Das führt natürlich dazu, dass dann heute auch immer noch Geheimnisse drumherum gestrickt werden.
Also es war sozusagen schon so etwas wie eine, so hätten Sie es vermutlich selber bezeichnet, Nazi-Elite, die sich da versammelt hat. Und wie Sie sagen, das gibt dann natürlich auch Anlass für Spekulationen. Einer der Mythen, der auch in die rechtsextreme Popkultur eingegangen ist, ist der Thule-Mythos. Der rechtsextreme Publizist Wilhelm Lendig hat die sogenannte Thule-Trilogie geschrieben über eben Thule, eine mythische Insel im Norden Europas. Können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
Wilhelm Lendig hat nach dem Krieg diesen Begriff der schwarzen Sonne mit der SS und mit Thule zusammengebracht. Diese Romane, eine Romantrilogie, begonnen in den 70er Jahren, bis in die 90er Jahre hineingeschrieben. Da geht er von einer Geschichte aus, dass es eben eine ja, noch restliche SS-Angehörige gibt, die einen Stützpunkt in der Arktis haben. Und das ist natürlich ein geheimer Kreis, das ist natürlich nichts Öffentliches, sondern da sitzen tatsächlich dann SS-Männer auf einem Stützpunkt und haben dann auch Flugscheiben entwickelt, mit denen sie dann eigentlich wieder auf die Welt zurückkommen wollen. Und ihr wesentliches Ziel ist, dass sie gegen die vermeintliche jüdische Weltverschwörung kämpfen wollen. Und die haben eben ein Hoheitszeichen entwickelt. Das ist eigentlich ein großer schwarzer oder dunkelroter Punkt und der wird bei ihnen schwarze Sonne bezeichnet. Das ist sozusagen das erste Mal, dass dann so dieser Begriff der schwarzen Sonne mit SS und politischem Kampf zusammengebracht wird, dass man eben die arische Rasse, so versteht sich die SS dann ja eben, dadurch erhalten will oder wieder nach vorne bringen will. Und das kann man nur dann erreichen, wenn man halt gegen die vermeintliche jüdische Weltverschwörung kämpfen kann.
Gibt es Menschen, die das heute auch wirklich glauben? Oder ist das auch in deren Kreisen sozusagen eine Fantasievorstellung?
Ja, wie das immer so mit Fantasy ist. Dan Brown und seine ganzen Geschichten sind auch erstmal Romane und trotzdem glauben ganz viele an solche Verschwörungserzählungen. Von daher bin ich sicher und überzeugt, dass manche Rechtsextreme wirklich daran glauben. Und wenn sie nicht wirklich daran glauben, dass jemand dann aus der Arktis, aus von dem Nordpol wieder zurückkommt, ist es so ein Bild, an dem sie hängen, dass aber für sie dann die Begründung ist, dass man ja etwas gegen das Judentum tun müsste, man also antisemitisch sein kann.
Wenn jetzt jemand heute so ein Symbol zum Beispiel an der Kleidung trägt, dann hat er ja nicht unbedingt die Thule-Trilogie vorher gelesen. Was bedeutet denn dieses Zeichen heute für Rechtsextreme?
Naja, welches Zeichen jetzt? Wenn Sie jetzt die schwarze Sonne von Lendig meinen, dann haben Sie die Romane natürlich gelesen. Bei Lendig war es ja so, dass das Symbol der schwarzen Sonne eben noch nicht mit der Wewelsburg kombiniert wird. Das ist ja sozusagen dann der nächste Schritt, der dann passiert ist. Also zunächst gab es dann halt durch diese Romantrilogie diese Verbindung von SS und schwarze Sonne. Und dann hat es wirklich bis Anfang der 90er Jahre gedauert, wo wir dann sagen können, jetzt gibt es eben Nachweise, dass eben der Begriff der schwarzen Sonne als Erkennungszeichen der arisch-nordischen Rasse dann eben mit dem Wewelsburger Sonnenrad zusammengedacht wird.
Nun gibt es ja immer wieder auch Rechtsextreme, die versuchen, die schwarze Sonne der Wewelsburg zu fotografieren und diese Bilder dann auf einschlägigen Seiten im Internet zu teilen. Wie gehen Sie denn als Museum damit um, wenn so etwas passiert?
Das versuchen wir möglichst zu vermeiden, ist aber sehr schwierig, da das Symbol der schwarzen Sonne, also ich sage jetzt mal des Sonnenrades der Wewelsburg, als solches nicht geschützt ist. Das heißt, wir können Fotos verbieten. Das Symbol, wenn das jetzt sozusagen grafisch dargestellt ist, können wir es aber nicht verbieten, weil es ja nachweislich während der NS-Zeit keine Rolle gespielt hat. Anders als das Hakenkreuz. Das ist eben als rechtes Zeichen zu verbieten. Und von daher kann damit jeder rumlaufen, wie er gerne möchte. Wir können dann nur im Rahmen unserer Hausordnung sagen, dass wir das hier an diesem Ort nicht wollen.
Also das Symbol der schwarzen Sonne ist von den heutigen Rechtsextremen mit der SS und mit der Wewelsburg in Verbindung gebracht und wird auch als eine Art Ersatzzeichen für das Hakenkreuz getragen, ist aber verfassungsrechtlich nicht verboten. Das hat Kirsten Jon Stucke. Sie leitet das Kreismuseum Wewelsburg und hat sich lange mit der Geschichte und der Symbolik der schwarzen Sonne befasst. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hörten Deutschlandfunk Kultur mit Geschichten von Menschen, die die Sonne verehren. Und während das bei einigen Zeichen tiefer Verbundenheit mit der Natur ist, symbolisiert die Sonne für andere den Glauben an die eigene Überlegenheit. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie jetzt Lust auf noch mehr Geschichten aus der Welt der Religionen bekommen haben, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.